toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und hallo liebe Patreons zu Folge 78 nach zweiwöchiger Pause. Auch für mich war das Wimbledon-Turnier mit 3 Wochen am Stück vor Ort relativ lang. Und ihr wisst ja, gab auch eine investigative Veröffentlichung im ZDF über Matchfixing. Es war alles relativ viel. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, habe jetzt aber auch einen großen Anlass für die neue Folge. Ihr werdet, wenn ihr in der Beschreibung gelesen habt, es schon wissen, der gute Mann ist 36 geworden, war, muss man jetzt sagen, Einzelprofi seit 2004 mit einem Career-High von 64 in 2011. 8 Challenger-Titel, Matches bei allen Grand Slams im Hauptfeld gewonnen, in Wimbledon die Runde 3 erreicht, ein ATP-Halbfinale in Newport 2011 und Spieler der Marke Berdych und Del Potro, Nishikori und Raonic besiegt, um mal nur ein Quartett zu benennen. Und jetzt hat Tobias Kampke seine Karriere beendet, letzte Woche in Hamburg. Und deswegen habe ich ihn zum Advantage-Podcast eingeladen. Hallo Tobias.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne und auch gleich mal vorneweg ein paar Highlights von dir benannt, damit das Ganze auch positiv losgeht. Das liest sich doch eigentlich ganz gut, oder?
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen, nachdem ich das offiziell dann angefangen habe, bekannt zu geben, dass ich jetzt aufhöre, immer mal wieder zu hören bekommen, so ein paar Highlights und Eckdaten. Und ja, das hört man, muss man ehrlich sagen, nach wie vor sehr gerne. Und das hört sich auch gut an.
Sehr gut. Die StammhörerInnen und die Patreons, die werden die Geschichte mit uns beiden kennen. Wir haben eine Vorgeschichte. Tobias Kampf ist tatsächlich der einzige Tennisprofi, der in diesem Podcast schon war, aber niemals Gehör gefunden hat. Und der Fehler liegt zu 1000% einfach nur bei mir. Ist mittlerweile schon 2 Jahre her. Den Podcast gibt es ja bereits seit, so lange, wie es die Pandemie gibt, April 2020. Und damals habe ich noch in Hamburg gelebt. Tobias war noch aktiv, hat noch große Ziele gehabt und wir haben wirklich 2 Stunden aufgenommen. Einer der längsten Podcasts. Aber das Backup hat dann nicht funktioniert und Skype hat auch nicht funktioniert, hatte eine weltweite Störung. Und dann war das Ganze im Eimer gelandet und auch nicht mehr zu reproduzieren. Und wir haben dann nochmal einen Termin ausgemacht, Tobias, haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass das, was wir da eigentlich geleistet haben, jetzt eine Woche später nicht mehr zu leisten war. Hast du denn seitdem nochmal einen langen Podcast gemacht oder hast du gedacht, ey, der Schneider, was ein Idiot? Ich würde mich hiermit offiziell auch nochmal entschuldigen.
Ja, da muss man ja vielleicht auch sagen, dass es nicht zu 1000% bei dir lag, der Fehler, sondern dass Skype einfach an dem Tag Serverprobleme hatte und das dadurch bedingt war. Und ich habe tatsächlich seitdem keinen Podcast mehr gemacht. Ich hatte noch eine Anfrage dazwischen, aber das weiß ich gar nicht mehr genau warum, hat sich damals nicht ergeben, dass das stattgefunden hat. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute uns nach knapp 2 Jahren, ich glaube ein bisschen mehr ist es sogar schon her oder ein bisschen länger her, hier wieder hören und hoffe natürlich und fingers crossed, dass es dieses Mal klappt.
1000%ig, wir sind auch nicht mehr bei Skype, wir sind bei Zoom, ich habe ein Backup, die Aufnahme läuft und unsere Handys laufen, da kann nicht viel passieren heute. Du wurdest auch gefordert, du weißt das und ihr als Stammhörerin wisst das auch, es gibt Patreons hier, die diesen Podcast unterstützen können, für 5 € im Monat bekommt ihr alle Folgen zuerst und in ganzer Länge, 3 Tage später geht die Folge in etwas kürzerer Fassung überall for free online und als dein Karriereende bekannt wurde letzte Woche, haben auch 4 Leute direkt geschrieben, Yannick, mach, dass der Tobi jetzt endlich in den Podcast kommt. Ich so, alles klar, ich wollte es schon machen. Und hier bist du und später gibt es auch Hörerfragen. Für 7 € im Monat könnt ihr vorher Fragen einreichen. Und das haben heute auch die Patreons Lukas und Petra sehr fleißigerweise gemacht. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Patreon werden wollt, könnt ihr das tun unter patreon.com/advantagepodcast. Ich war nicht persönlich in Hamburg letzte Woche, Tobias, aus verschiedenen Gründen. Ich habe mir aber sagen lassen, dass relativ viele Emotionen doch auch zu sehen waren bei dir nach dem Doppelmatch. Vielleicht kannst du, wir rollen es mal von vorne auf. Vielleicht kannst du mal erklären, wie du entschieden hast, dass du es in Hamburg beendest. Liegt ja nahe wahrscheinlich mit deinem Wohnort, aber vor allem auch mit
Ja.
Dustin Brown im Doppel.
Also ja, da muss man ein bisschen weiter zurückgreifen. Ich hatte Ende letzten Jahres in der Saison schon, also so Richtung Oktober, November schon das erste Mal extrem das Gefühl, dass es jetzt so langsam, aber sicher vielleicht zu Ende gehen könnte mit meiner aktiven Karriere. Habe das Jahr aber noch komplett zu Ende gespielt und dadurch, dass ich mich für Australien dann nochmal qualifiziert habe, ja, bin ich da auch dann ins neue Jahr gestartet. Bin dann im Anschluss an die Australienreise direkt in die USA geflogen, wo ich dann in der ersten von eigentlich vier Turnieren positiv getestet worden bin, damals auf Corona. Die Reise hatte sich dann relativ schnell erledigt. Und nach überstandener Quarantäne, ja, ist es mir noch schwerer gefallen als vorher schon, mich fürs tägliche Training und so weiter und so fort zu motivieren. Auch die Reiserei fand ich dann ja nicht mehr ganz so spannend wie vorher. Und das ist ja auch ein Großteil des Jobs, wenn man Tennisprofi ist. Genau, und dann habe ich zwei, drei Turniere noch in der Halle gespielt, so im März in Frankreich und in Italien. Und ja, da wurde mir eigentlich immer bewusster, dass ja, meine Zeit jetzt gekommen ist und dass dann hier mit Hamburg enden würde, fand ich eine ja eigentlich super Idee, weil ich wusste, ich spiele sicher noch die Bundesliga-Saison. Ich ja, habe dann noch vier Vorbereitungsturniere auf Sand sogar gespielt, um halt so ein bisschen in diesem Match-Rhythmus zu bleiben. Habe aber das Training, wie anfangs schon angesprochen, deutlich zurückgefahren und ja, fand Hamburg, weil es mein Wohnort ist und auch weil ich hier früher als kleines Kind das erste Mal die Profis von damals, die jetzt auch schon mittlerweile einige Jahre in Rente sind, sage ich mal, bewundert habe, jedes Jahr immer hierher gefahren bin und Unterschriften gejagt habe und halt ja davon geträumt habe, vielleicht ja auch eines Tages mal auf dem Platz stehen zu dürfen. Habe dann auch relativ frühzeitig schon angefragt beim DTB und beim Turnier für eine Einzel-Wildcard für die Quali, weil ich schon, wenn ich ehrlich bin, lieber Einzel gespielt hätte als Doppel. Das war jetzt im Nachhinein trotzdem ja eine perfekte Woche als Abschluss für mich. Aber dadurch, dass ich über meine gesamte Karriere hinweg eigentlich ja mich sehr stark aufs Einzel konzentriert habe, immer ja hätte ich das gerne auch damit hier beendet. Aber am Ende ist es dann Doppel geworden mit Dustin Brown. Das hat sich auch ein bisschen kurzfristig ergeben. Weil das Doppel hatte ich eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Zettel, habe dafür auch gar nicht angefragt. Und dann hat mich der Daniel Altmaier am Freitag oder Donnerstag, ich glaube der Donnerstag vor dem Turnier, angerufen und gefragt, wie sieht's aus? Er hätte gerade mit dem Turnier gesprochen und sich über die Doppel-Wildcards informiert. Und da hieß es ja, eine wäre schon sicher vergeben an Struffi und Oskar. Die andere wäre noch offen und das Turnier ist natürlich bemüht darum, möglichst eine deutsche Paarung dazu haben und ob er sich vorstellen könnte, mit mir zu spielen und ja, ob er mich dann mal dafür fragen möchte. Dann hat er mich angerufen. Dann war ich ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht wirklich gerechnet hatte. Habe dann natürlich sofort zugesagt, weil ich ja nicht sicher war, dass ich überhaupt noch Einzel spielen kann hier. Genau, dann hat das 1,5 Tage gedauert. Ich bin dann nicht ins Einzel reingekommen, auch nicht mehr als Alternate in die Quali, habe auch keine Wildcard bekommen. Und dann haben wir am Samstag früh die Wildcard zugesagt bekommen. Und auch gleichzeitig hat aber am Freitagabend Oskar Otte rausgezogen, weil der sich so schwer am Knie verletzt hat, dass er sich sogar einer Operation unterziehen musste.
Ja, wir haben es gesehen
Und
in
dann,
den Medien, ja.
genau, und dann war es der Wunsch des Turniers, dass vielleicht Struffi mit Daniel Altmaier dann Doppel spielt, aufgrund von vielleicht einer möglichen Davis Cup Doppelpaarung und so weiter. Ja, und dann habe ich mich mit der Turnierdirektorin ausgetauscht, super nett und ganz unkompliziert, hat sie mich gefragt, wen ich mir sonst als Partner vorstellen könnte. Es sollte dann ja auch für mich möglichst ein schöner Abschied sein und vielleicht ja, mehr oder weniger meine Wahl dann sein. Dann habe ich ihr so zwei, drei vorgeschlagen, mit denen ich mir das sehr gut vorstellen könnte, so ein bisschen mehr aus meiner Generation. Ja, da war dann vielleicht noch eine Idee, das mit vielleicht Nicola Kuhn oder Rudi Mollecker zu machen, weil die auch im Einzelnen eine Wildcard hatten und so ein bisschen, ja, die nächste Generation ist, die dann jetzt nachkommt. Aber ja, sie hat mir das dann letztendlich freigestellt und ja, ich kenne Dustin seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Wir sind eng befreundet seit ein paar Jahren und ja, haben uns immer schon sehr gut verstanden, haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder Doppel gespielt. Und ich wusste, dass er in der Woche kein Turnier geplant hatte. Das war ja auch sehr kurzfristig. Also jeden hätte ich dafür ja auch nicht gewinnen können. Und dann hat sich das eigentlich ja angeboten. Dustin war natürlich sofort begeistert davon, hat sofort zugesagt. Genau, und dann haben wir da am Dienstag ja leider nur ein Match gespielt. Da muss man sagen, waren wir leider chancenlos. Die Gegner waren zu stark an dem Tag. Ja, und es waren sehr viele Emotionen da mit im Spiel. Das muss man auch sagen. Das hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Zettel. Ich dachte, das kommt dann so danach eigentlich, aber der Tag war schon ja, von Anspannung eigentlich geprägt. Und ja, als das Doppel dann vorbei war und ich vom Platz gekommen bin, dann waren natürlich meine Eltern da, mein Bruder war da mit seinen Kindern, mein Coach war da, meine Freundin, ansonsten viele Bekannte, die man sonst immer mal sieht. Ja, und dann ja, überkommen einen halt mal so Emotionen. Aber ja, letztendlich jetzt mit so einem kleinen bisschen Abstand würde ich sagen, es war eine sehr gelungene Woche und ein gelungener Abschied für mich. Ich wurde dann sogar noch am Mittwoch einmal offiziell vor dem Abendmatch auf dem Center Court verabschiedet vom Turnier. Ja, da waren auch wieder meine Eltern mit dabei und mein Bruder mit seinen Kindern, meine Freundin war da, mein Coach. Also ja, war das eigentlich rundum gelungen und ja, Emotionen gehören ja zum Sport in alle Richtungen dazu.
Auf jeden
Deswegen
Fall.
ja, fand ich das auch nicht schlimm. Ich war so am Anfang so ein bisschen, ja, wusste ich nicht so richtig, was mich da erwartet, weil auch diese Verabschiedung auf dem Center Court am Mittwoch, das kam so ein bisschen kurzfristig. Das hatte ich eigentlich ja nicht wirklich auf dem Schirm, aber das Turnier hatte sich das so ein bisschen überlegt, dass das ja vielleicht noch mal eine ganz nette Geste sein könnte. Ja, und da wurde dann auch kurz eine Ansprache von dem Stadionsprecher Matthias Killing gehalten, die sehr gelungen war, fand ich, war so ein, zwei kleine Anekdoten aus meinem, ja, aus meiner Kindheit, wie das so alles angefangen hat mit dem Tennis und dann aus meiner Karriere erzählt hat. Und ja, dann wurden ein paar Fotos gemacht und dann war auch gut. Dann war ich auch froh, dass ich dann vom Platz runter konnte und ja, war rundum sehr gelungen.
Sehr gut. Aus dieser Antwort haben sich jetzt schon wieder drei, vier Fragen von mir ergeben, aber ich möchte mal die emotionale Welle kurz noch mitreiten, denn ich habe eine Sprachnachricht bekommen von Mirko Schütte, der auch schon Gast war in diesem Podcast, aka dein langjähriger Trainer natürlich, und die hören wir uns mal zusammen an.
Ja.
Hallo Tobias. Ich wollte dir sagen, dass du der beste Sportler bist, den ich je trainiert habe. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir noch länger zusammengearbeitet hätten und noch besser zusammen gewesen wären. Alles, was du erreicht hast, hast du durch deinen Fleiß und deine Hingabe dem Sport gegenüber erreicht. Und du bist wirklich ein großartiger Mensch. Ich bin froh und dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir auch weiterhin Freunde bleiben. Ich bin immer für dich da.
Das war die Sprachnachricht, wie man gehört hat, von der Autobahn. Er ist gerade unterwegs, hat das aber noch möglich gemacht heute früh. Ja,
Ja.
eine sehr nette Geste von ihm.
Ja, finde ich auch. Mirko ist ja auch einer der wichtigsten Menschen, würde ich sagen, die mich so im Laufe meiner Karriere begleitet haben. Wir kannten uns schon, bevor ich überhaupt die Idee hatte, mal Tennisprofi zu werden, weit vorher sogar. Dann war ja Coach in der Bundesligamannschaft, in der zweiten Bundesliga hier im Norden bei Logopark Hartenholm damals. Und
Genau.
ja, es hat sich halt über die Jahre hinweg eine Freundschaft entwickelt. Dann haben wir sogar einige Jahre sehr, sehr eng zusammengearbeitet und er hat mich trainiert. Und ja, daraus ist halt diese Freundschaft geworden. Und auch danach hat er ja meinen Weg und meine Karriere so eng begleitet wie kaum jemand anders. Von daher ja, war es ihm leider nicht möglich, da bei der Verabschiedung oder bei meinem letzten Match dabei zu sein. Ja, aber umso schöner sind dann natürlich solche Worte, wenn man die dann nochmal zu hören bekommt. Das freut einen natürlich. Und ja, meine Dankbarkeit ihm gegenüber, das weiß er, glaube ich, auch, ist auch riesengroß. Und ja, freue mich, dass wir jetzt auch dann außerhalb des Tennis so gut befreundet sind miteinander. Und ja, bin auch davon überzeugt, dass die Freundschaft sehr, sehr lange halten wird.
Sehr gut. Ja, Mirko war hier schon mal im Podcast zu Gast bei einem anderen Karriereende von Julia Görges. Da habe ich ein paar ehemalige Trainer befragt. Er hat ja in Schleswig-Holstein auch anfangs ein bisschen was bei Julia Görges bewirkt. Und an dieser Stelle auch einen Gruß an Julian Reister, falls er zuhört. Ich weiß zumindest, dass er die Insta-Stories manchmal durchkriegt. Also vielleicht hört er die Folge, wird er ja sehr wahrscheinlich hören. Dein früherer Profikollege, sehr guter Kumpel, mit dem du ja auch trainiert hast, eine ganze Zeit lang, um da das Trainerteam auch noch komplett zu machen. Aus deiner ersten langen Antwort haben sich ein paar Nachfragen von mir ergeben, ohne zu kritisch zu werden, aber man hat schon rausgehört, dass du doch sehr, sehr gerne Einzel gespielt hättest in Hamburg.
Ja, da mach ich auch kein Geheimnis
draus. Ja, das ist auch okay. Gab es da einfach eine klare Absage nach dem Motto, dein Ranking ist nicht gut genug, wir wollen das jüngeren Deutschen geben, oder wie war da die Kommunikation?
Nee, die waren ein bisschen anders. Ich habe relativ früh angefragt schon dafür, beziehungsweise sowohl DTB als auch das Turnier davon in Kenntnis gesetzt, dass ich gerne da mein offiziell letztes Turnier spielen würde.
Die haben ja gerade nicht das beste Verhältnis der DTB und das Turnier, ne? Ist nicht so, dass die in einem Strang ziehen gerade.
Genau, ja, das ist mir dann auch zu Ohren gekommen. Ich dachte aber, oder bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist, das offen und ehrlich zu kommunizieren so. Und das ist halt mein absoluter Wunsch wäre, da meine Einzelkarriere dann auch zu beenden. Ja, das wurde dann nach einiger Zeit ja nicht direkt abgelehnt, sondern da kam dann die Info vom Deutschen Tennisbund, dass die neue Strategie mit der Vergabe der Wildcards dahingehend ist, dass die jugendlichen Spieler beziehungsweise die Nachwuchsspieler gefördert werden. Damit dann aus dem Raster rausfalle, war mir klar. Ja, zusätzlich gab es noch die Info, was dann kurzfristig passiert vor dem Turnier, wenn vielleicht der eine oder andere noch reinrutscht. Die Cuts, die fallen ja oft Donnerstag und Freitag vor dem Turnier extrem stark. Das konnte bis dahin noch nicht gesagt werden. Ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, dass dann noch der ein oder andere vor mir an der Reihe gewesen wäre. Ja, die einzige Chance, die ich dann noch hatte, war, über mein normales Ranking reinzukommen. Das hat leider ganz knapp nicht gereicht. Ja, sowas muss man hinnehmen, auch wenn es schade ist. Wie du eben schon richtig gesagt hast, hätte ich sehr, sehr gerne nochmal Einzel gespielt.
Ist ja vor allem auch nicht so, Tobias, dass du da immer nur Laufkundschaft warst, ne? Für alle, die sich nicht erinnern können. Beim ersten großen Lauf von Alexander Zverev in Hamburg im Jahr 2014 gab es eine Viertelfinalbegegnung, Alexander Zverev gegen Tobias Kampke. Du damals als Top-100-Spieler auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Heißt, du standest unter den letzten acht bei deinem Heimturnier, bei dem du vorhin ja sehr demütig gesagt hast, dass du als kleines Kind da Autogramme gesammelt hast und vielleicht irgendwann mal da spielen kannst. Du standest unter den letzten acht im Einzel. Also das hätte das vielleicht irgendwie vielleicht sogar rechtfertigen können. Ich hatte mich auch ein bisschen gewundert. Aber gut, wir müssen da jetzt nicht ewig drüber diskutieren. Es ist so gewesen. Aber ich hätte es mir auch gewünscht, ja.
Ja, ich mir auch sehr, aber es ist, wie es ist. Man kann es jetzt sowieso nicht mehr ändern.
Das stimmt.
Ja, wie gesagt, das mit dem Doppel war dann eine schöne Alternative, dass ich wenigstens nochmal die Chance bekommen habe, da ein letztes Match zu spielen. Und ja, so ist es.
Wir wollen ein bisschen in einen kleinen Rückblick gehen zu deiner Karriere. Ich habe mir so 3, 4 Punkte notiert, einfach. Und wir wollen mal anfangen, das abzuarbeiten. Du kommst ja aus Lübeck, bist ein Norddeutscher, jetzt in Hamburg, aber ursprünglich aus Lübeck und hast da auch angefangen zu trainieren. Klassische Frage, wann wusstest du, dass du Tennisprofi wirst?
relativ spät, glaube ich, im Verhältnis zu vielen anderen. Ich habe auch früh angefangen mit Tennis. Wir waren damals im Urlaub in England mit der Familie. Da hat mein zweieinhalb oder zwei, dreiviertel Jahre älterer Bruder so eine Art Wochenendcamp oder so gemacht. Und als wir dann zurückgekommen sind aus dem Urlaub, sind wir mit der ganzen Familie in den Tennisverein eingetreten. Alles das, was mein älterer Bruder gemacht hat, wollte ich natürlich auch immer machen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, den Ball über die Schnur zu spielen. Und also ich kann mich gar nicht genau erinnern, wann jetzt der Punkt gekommen ist damals, wo ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich Tennisprofi. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich schon immer den Wunsch hatte und den Traum, wie man das halt als kleines Kind so macht. Ich glaube, ich würde tippen, kurz nach meinem 18. Geburtstag entschieden habe. Da bin ich noch zur Schule gegangen, dann habe ich aus Spaß so ein Future mal gespielt in den Sommerferien mit einem Tenniskollegen aus Hamburg, der damals schon Profi war. Der hat mich überredet, dass ich da mit ihm hinfahre. Und ich war da eigentlich anfangs nicht so wirklich von begeistert, weil ich gedacht habe, da bei einem Turnier, wo es dann Weltranglistenpunkte gibt und wo ja nur Profis sind, da weiß ich nicht, ob ich da so wirklich viel verloren habe. Aber habe mich dann überreden lassen und habe mich dann tatsächlich da direkt bei dem Future qualifiziert und habe Finale gespielt. Das war für mich so ein bisschen gar nicht zu begreifen anfangs. Auf der anderen Seite dann auch so, hat mir das Gefühl vermittelt von wegen, okay, ich muss jetzt sofort anfangen, weil ich stehe jetzt direkt, da stand ich dann, glaube ich, direkt sowas wie 800 oder 780 oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss ja jetzt sofort anfangen mit Tennis. Dann bin ich gefühlt, in 3 Wochen kann ich dann Wimbledon spielen, so ungefähr. Keine Ahnung von nichts gehabt, natürlich. Und war dann Feuer und Flamme. Hatte allerdings auch noch 2 Jahre Schule eigentlich vor mir. War dann natürlich felsenfest davon überzeugt, dass die ausfallen. Hab das meinen Eltern dann natürlich auch dementsprechend selbstbewusst präsentiert. Allerdings wurde da glücklicherweise damals Einspruch gegen erhoben und ich durfte die 2 Jahre noch zu Ende machen in der Schule.
Hast du damals Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber weil es wichtig ist, hast du damals schon in Hamburg im Verein auch gespielt, wo Michael Stich auch war? War das schon zu der
Zeit? Ja, genau, das war zu der Zeit und der war dann auch jemand, der gesagt hat, wenn er mir einen Ratschlag geben dürfte, dann würde er mir auch empfehlen, die Schule erst zu Ende zu machen. Man weiß nie, wo einen die Karriere hinführt. Man weiß nie wirklich, ob man gut genug dafür ist, um das längerfristig zu machen. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man sich vielleicht etwas schwerer mal verletzt oder dass einem das einfach gar keinen Spaß macht, so wirklich dieses Profileben. Und ein Satz, der da von ihm mir in Erinnerung geblieben ist, war immer, wenn du gut genug bist dafür, dann bist du das auch noch in 2 Jahren oder erst recht dann. Deswegen mach bitte die Schule zu Ende, vor allem wenn deine Eltern dir das auch schon geraten haben. Und ja, dann hatte ich eigentlich keine andere Wahl, außer nochmal 2 Jahre die Schulbank zu drücken.
Wenn das ein Wimbledon-Sieger sagt, dann bleibt man auf der Schulbank sitzen, ne?
Ja, da hat man eigentlich nicht wirklich eine andere Option. Und meine Eltern haben das auch mit ein bisschen mehr Nachdruck gesagt, also nicht nur aus Spaß, sondern beide Elternteile sind Lehrer und wenn man das dann zu hören kriegt, war das eigentlich schon beendet, die Diskussion. Und ja, dann habe ich die 2 Jahre noch gemacht und habe dann danach angefangen.
Ja. Ich hatte das nämlich in der Vorbereitung gelesen. Ich hatte einen Artikel von 2010 gelesen, kurz bevor du deine 3. Runde in Wimbledon gespielt hast. Deinen größten Grand Slam Erfolg gegen Jo-Wilfried Tsonga hat die RP Online einen Artikel über dich geschrieben. Vielleicht war es auch die Agentur und es steht nur auf dieser Seite. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Da ist unter anderem das Zitat von dir: Ich habe Mitte 2006 das Abitur gemacht und er, in Klammern Michael Stich, hat mir dazu geraten, mir selbst 3 Jahre Zeit zu geben, das Profileben kennenzulernen. Ich finde, wir könnten jetzt auch einen eigenen Podcast draus machen über die Sportförderung in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern. Es gibt ja einen gerade erst 19 Jahre alt gewordenen Spanier, der jetzt auch im Finale in Hamburg stand, der jetzt die Nummer 5 der Welt ist, der ist gerade 19 geworden und hat nicht ganz so viel Schulzeit erlebt, vorsichtig formuliert, was ich so gehört habe und auch gelesen habe, während ich meine Artikel geschrieben habe. Aber es ist so, dass man in Deutschland relativ viel Zeit verliert, Trainingszeit auch fehlt, wenn man sich für das Abitur entscheidet. Es gibt ein Zitat von Dmitri Ovtcharov, dem Tischtennisspieler, der im Vergleich zu China, der Großmacht, ist ja im Tischtennis so die Nation, gesagt hat, dass wenn ein Deutscher Abitur macht und sozusagen nur einmal am Tag trainieren kann oder selbst zweimal am Tag trainieren kann gegen einen chinesischen Nachwuchsspieler, der sowas eine Art mittlere Reife macht und dann mit 15, 16 Vollprofi ist oder teilweise davor schon Vollprofi ist, die drei Einheiten am Tag machen, dass er dann mehrere Millionen Ballwechsel sozusagen bis zu seinem 18. Lebensjahr Rückstand hat und die man in dieser trainingsintensiven Sportart nicht mehr wegmachen kann. Aber so wie ich das bei dir so ein bisschen raushöre, hattest du damals das Gefühl, du könntest eigentlich Bäume ausreißen, so gut bist du, weil du so ein bisschen naiv warst, ne?
Ja, also ich habe mich, bevor ich da in den Ferien so diese Future mal gespielt habe, so mit also der Profitour an sich gar nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich habe natürlich immer Tennis verfolgt und habe im Fernsehen, soweit es möglich war, wann immer es ging, Tennis geguckt und war Riesenfan, aber ich hatte gar keine Idee davon, wie das dann wirklich alles abläuft. Deswegen, ja, grün hinter den Ohren, wie man halt mit 18 teilweise noch ist, dachte ich, ja, wenn das so einfach ist, ich bin da mit dem zusammen im Auto hingefahren, das war die gefühlt lustigste Woche, seitdem ich oder bis dahin, die ich mal auf einem Turnier verbracht habe, und man macht sich halt über nichts Gedanken und gar keine Sorgen, sondern fährt einfach dahin und spielt Tennis und fährt dann wieder nach Hause. Ja, da hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, wenn das so läuft, ja, dann kann ich gar nicht darauf warten, dass es losgeht, weil es gibt ja nichts Geileres und es gibt nichts Einfacheres, in Anführungszeichen. Ja, das hat sich dann natürlich im Laufe der ersten Profijahre so ein bisschen verändert und man hat das alles kennengelernt. Man ja, musste damit umgehen lernen, Woche für Woche eine Niederlage einzustecken. Man war auf einmal 35 bis 40 Wochen nicht mehr zu Hause, sondern unterwegs. Und ja, musste eigentlich quasi seinen ganzen Lebensrhythmus so ein bisschen neu entdecken für sich.
Gab es dann so einen Gegenpunkt, wo du gemerkt hast, so boah, so einfach ist das gar nicht, was mache ich hier eigentlich? Das schaffe ich niemals.
Das schaffe ich niemals. Das hatte ich eigentlich nie. Aber ja, ich habe mich relativ schnell aus diesen Futuren rausspielen können am Anfang meiner Karriere. Und konnte dann relativ zügig so Challenger anfangen zu spielen. Das war dann natürlich wieder so was Neues für mich, weil das waren etwas bessere Turniere. Man hat gegen bessere Gegner gespielt, vielleicht auch mal höher platzierte Gegner geschlagen, was einem dann so vielleicht das Gefühl gegeben hat, boah, guck mal, ich bin da gar nicht so weit weg von. Ja, und dann hat das so ein bisschen eigentlich so 2008, 2009, da habe ich so ein bisschen, wenn man von stagnieren sprechen kann, vor allem 2009, nicht so richtig mich auf der Ergebnisebene weiterentwickelt. Da bin ich, glaube ich, sogar so ein bisschen abgefallen dann in der Rangliste, mal von 200 wieder so Richtung 300 oder 320. Und dann stand ich Ende des Jahres 2009, ich glaube, so 270 oder 60. Ja, das war so die Phase, wo ich das Gefühl hatte, boah, ja, das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Ja, hatte das dann bis dahin 2,5 Jahre gemacht und ja, hatte nicht einmal den Gedanken, okay, ich höre jetzt auf, weil ich bin nicht gut genug, ja, sondern habe eigentlich mehr immer überlegt, okay, was kann ich vielleicht machen dafür, dass es erfolgreicher wird, was machen vielleicht andere Spieler besser als ich noch, ja, und dann war für mich eigentlich nie eine Option da zu sagen, okay, ich höre jetzt hier auf, weil es fällt mir zu schwer oder ich erreiche nicht sofort das, was ich vielleicht wollte und gebe dann auf, sondern nee, das war für mich eigentlich klar, dass ich das gerne, solange es geht, weitermachen will, dass es dann jetzt letztendlich bis ich 36 bin, weitergegangen ist. Das hätte ich damals auch niemals gedacht. Ich dachte immer so, spätestens mit 30 oder so, und auch wenn Spieler damals noch gespielt haben, die vielleicht schon Anfang 30 waren, habe ich immer gedacht, war, also was machen die noch? Warum spielen die noch Tennis? Es gibt's doch gar nicht, so ungefähr. Und jetzt bin ich selber noch mit 36 dabei gewesen. Von daher, ja.
Ja gut, das hat sich ja auch erst zu dieser Zeit so ein bisschen rauskristallisiert. Also wenn wir jetzt mal so um das Jahr 2008, 2009 sprechen, da war es ja noch nicht so selbstverständlich wie jetzt im Jahr 2022, dass man Mitte 30, sogar Ende 30 noch noch Profi-Tennis spielt auf einem sehr hohen Niveau, ne? Also wenn wir hier die Generation Becker und Stich anschauen, die waren ja alle mit Ende 20, Anfang 30 fertig, entweder selbstbestimmt oder von den körperlichen Voraussetzungen her, ne? Dass das halt einfach
ja, das stimmt.
Es war eine andere.
Ja, das hat sich extrem verändert in den letzten Jahren, dass sich das nach hinten verschoben hat, auch was so das Durchschnittsalter des Top-100-Spielers angeht. Das hat sich, glaube ich, auch extrem nach oben verschoben. Und ja, auch die Karrieren sind ja durch die Professionalisierung in jeglichen Bereichen, hat sich das ja extrem nach hinten verschoben. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass Federer vielleicht nochmal ein Comeback mit 41 macht. Ich glaube, das hätte man vor so 10 Jahren, hätte man da ein bisschen drüber gelächelt und weitergemacht. Aber dass das vielleicht eine realistische Option ist, auch dass jetzt Nadal mit 36 noch Grand Slams gewinnt und so, hatte man, glaube ich, damals auch nicht so wirklich auf der Uhr. Aber ja, das hat sich ja massiv verschoben in den letzten Jahren.
Ja, es ist schon physisch so ziemlich an der Grenze dessen, was machbar ist, einfach auch mit allem, ne? Mit wie professionell ihr lebt, mit Ernährung und so. Da fällt man dann auch relativ schnell ab, wenn man das nicht mehr hundertprozentig macht. Und was du gesagt hast, was, glaube ich, ganz wichtig ist, auch wenn wir jetzt ein bisschen den Pfad des Lebenslaufs verlassen, aber ich finde es an der Stelle mal wichtig zu erwähnen, wenn du sagst, das Durchschnittsalter in den Top 100 hat sich ja auch nach oben hin verschoben, bedeutet es ja auch sofort, dass Spieler wie du, die mal in den Top 100 waren und jetzt in Anführungszeichen nur noch auf Challenger-Niveau noch versuchen, wieder ein paar Erfolge zu feiern, dass ihr euch gegen viel mehr Jüngere durchsetzen müsst, die halt noch nicht den Sprung geschafft haben, aufgrund dessen, dass der Erfahrungswert in den Top 100 zu haben, ne? Also dass dann, du hast wahrscheinlich ganz viele Generationen-Duelle gehabt in den letzten 2 Jahren, wo du dachtest, ist so, okay, der könnte jetzt auch vielleicht mein ganz kleiner Bruder oder vielleicht jetzt so noch nicht, so alt bist du noch nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja, absolut, total. Das Gefühl hatte ich auf jeden Fall des Öfteren. Und ja,
die sind auch heiß
an Spielern. Ne?
Die sind natürlich auch
absolut, heiß. Ja, das ist das in Anführungszeichen Gefährliche auch dann daran, ne? Weil die kommen halt nach, spielen das erste Mal vielleicht so ein paar Challenger und haben das alles noch nicht erlebt und alles noch nicht gesehen, sondern sind heiß darauf, das so schnell es geht zu erreichen. Und die Dichte an Spielern, die dann danach gekommen ist, hatte ich so jetzt das Gefühl, in den letzten Jahren war auch deutlich höher als damals zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich so das erste Mal vielleicht auf Challengern durchzuspielen. Und ja, die sind natürlich alle übermotiviert und deutlich professioneller, auch alle schon in einem viel jüngeren Alter, als das damals der Fall war. Da kommt kaum jemand noch ohne Trainer oder Physiotherapeut oder so auf das Turnier. Es wird sich teilweise geteilt, aber also damals, wenn ich mich da zurückerinnere an die Zeit 2008, 2009, da war es die Ausnahme, wenn mal jemand auf einem Challenger mit einem Trainer war. Das waren dann vielleicht mal Top-100-Spieler, die einen Challenger zwischendurch gespielt haben, aber so die Spieler aus meiner Generation, die dann Anfang 20 waren, die waren einfach alleine da. Und ja, das hat sich schon ganz extrem geändert.
Wenn wir so um das Jahr 2008, 2009 sprechen, wir hatten es vorhin angekündigt, du bist dann zum UAC Hamburg gewechselt. Damals war Michael Stich auch dort, der dort trainiert hat und ab und an auch Punktspiele bestritten hat. Und der hat dich so ein bisschen unter, das kann man glaube ich schon so sagen, unter deine Fittiche genommen. Das ist glaube ich jetzt nicht übertrieben. Da gibt es auch ein Zitat von dir. Michael hat damals einen Trainingspartner gesucht. Ich war so begeistert, dass ich sogar die Schule geschwänzt habe. Ich hoffe nicht, dass das deine Lehrereltern jetzt hören, aber das steht so auf Schwarz und Weiß hier in meiner Vorlage.
Ja, das ist auch richtig. Also da zufällig getroffen haben wir uns dann beim Training beim UAC, weil er sich auf einen Showkampf vorbereitet hat und halt befreundet war mit einigen aus der Mannschaft und war dann auch zu der Zeit gemeldet, hat sogar ein Punktspiel damals gemacht. Und ja, da habe ich mir sogar dann offiziell die Erlaubnis von meinen Eltern geholt, dass ich die Schule mal ausfallen lassen darf für eine Trainingseinheit im Sinne der sportlichen Entwicklung. Und ja, genau. Es waren, glaube ich, sogar 2-3 Mal, die Schule ausgefallen ist. Aber ja,
das aber ein bisschen ernsthafter. Nee, bitte erzähl, sorry.
Ja, das waren 2-3 Mal dann, die ich die Schule habe ausfallen lassen für Training. Aber ja, das war, glaube ich, alles noch im Rahmen.
Und ein bisschen ernsthafter auch, ist es schon so, dass er dir auch geholfen hat. Ich glaube auch ein bisschen mit Sponsoren und so mit den ersten Schritten in dieser Zeit, ne?
Absolut, ja. Wie gesagt, eben habe ich ja schon angesprochen, dass ich relativ wenig Ahnung hatte von der Tour und was alles auf einen zukommt. Und wenn man dann jemanden hat, der jahrelang da oben in der Weltspitze mitgespielt hat und einen riesengroßen Erfahrungsschatz hat, dann kann einem das ja den ein oder anderen Fehler vielleicht ersparen, den man sonst einfach gemacht hätte, weil man es nicht besser weiß. Und ja, am Anfang meiner Karriere hat er mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Das habe ich ihm auch mehrfach gesagt. Und da hat er mir extrem geholfen, was so Sponsorensuche angeht. Also Michael Stich war auch dann damals derjenige, der mich vom UHC am Anfang meiner Karriere nach Hartenholm zu der Bundesligamannschaft geholt hat, was für meine sportliche Entwicklung natürlich auch wichtig war. Und ja, wie eben schon gesagt, auch mit der Sponsorensuche am Anfang hat er mir unter die Arme gegriffen und mich immer beraten in den ersten Jahren und mir da ja sehr viel weitergeholfen. Das weiß ich schon sehr zu schätzen und ja, hat mir, glaube ich, so einiges erspart.
Das glaube ich sofort. Und wir haben uns nicht abgesprochen, aber genau darauf wollte ich eigentlich gerade kommen. Auf das zweite Standbein in deinen Anfangsjahren neben deinen Einzelturnieren war sicherlich der TC Logopark Hartenholm. Da war auch Julian Reister als Mitspieler da. Da war auch schon Mirko Schütte, der, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, von 2006 bis 2008 Chefcoach da war. Das war eine sehr intensive, auch coole Zeit, die dann am Ende aus finanziellen Gründen 2009, also genau in der Zeit, wo du dich gerade nach oben gearbeitet hast, zu Ende gegangen ist. Vielleicht kannst du ja mal einen richtig positiven und einen etwas negativen Punkt aus dieser Zeit sagen, was total gut war zu der Zeit und warum es dann nicht mehr geklappt hat.
Also das war von dem Standpunkt her eine richtig coole Zeit, weil da die ganzen schleswig-holsteinischen Tennisspieler, also Julian Reister, Philipp Hammer damals, ich, Jan Greve und so weiter, die haben jetzt nicht alle, also Philipp Hammer und Julian Reister, ja, Jan Greve nicht so wirklich, professionell gespielt und wir kannten halt uns alle schon, weil wir alle im Verband Schleswig-Holstein groß geworden sind. Und eine Philosophie des Clubs war es damals, nur deutsche Spieler, die auch aus Schleswig-Holstein kommen, in dem Verein zu haben. Und dann wurde das natürlich aufgefüllt mit ausländischen Profis. Und das war einfach damals da eine Gemeinschaft. Da hat sich, also das waren vielleicht so insgesamt 20 Spieler, die da im Kader waren, plus die Trainer. Und es war gefühlt so, als würde sich jeder untereinander kennen, seitdem wir klein sind, als wären wir miteinander aufgewachsen. Und es war auch immer völlig egal, wer dann spielt an den Spieltagen. Der das damals alles finanziert hat, der Chef, der fand das immer cool, wenn möglichst eine große Gruppe da war an den Spieltagen und alle miteinander da eine schöne Zeit eigentlich hatten. Und nebenbei haben wir so ein bisschen Tennis gespielt. Das war halt so ein bisschen anders als bei den anderen Bundesliga-Vereinen, die da seit Jahren etabliert waren und wo dann zu den Spielen immer die Spieler gekommen sind und am gleichen Abend wieder weggefahren sind. Ja, das hat extrem viel Spaß gemacht, weil man sich irgendwie gar keine wirklichen Gedanken darüber gemacht hat, was man hier macht. Und alles andere wurde so im Hintergrund organisiert und Vereinen gemacht. Das war auf der gleichen Seite aber auch jetzt im Nachhinein das so nicht gefährliche, aber das, was dann nicht so cool war, als es dann auf einmal aufgrund von einer Krankheit von dem Eigentümer des Clubs und des Sponsors weggebrochen ist. Dann wurde das nämlich direkt zurückgezogen, der Spielbetrieb und die Bundesligamannschaft natürlich auch. Und ja, die finanzielle Unterstützung, die wir da bekommen haben, fiel dann auf einmal weg. Ja, und da hat man erst so gemerkt, okay, da hing doch ein bisschen mehr dran als einfach nur im Sommer da 5, 6 Spiele für die Bundesliga-Mannschaft zu machen und dann wieder wegzufahren, sondern ja, auch für Mirko zum Beispiel damals, der da sehr lange Cheftrainer war, war das, glaube ich, eine riesengroße Umstellung auf einmal, ja, weil der sich dann komplett neu aufstellen musste. Ja, und das war schon, also für uns auch damals hart, weil wir noch in der Phase waren, wo man angefangen hat und sich hochgespielt hat und halt noch vielleicht nicht so viel Geld verdient hat und ja, die finanzielle Unterstützung und auch natürlich so dieses Zusammensein mit den ganzen anderen, was dann von heute auf morgen weggefallen ist, das hat man schon vermisst, weil ja, über meine Karriere hinweg mir die Liga-Zeit auch immer sehr, sehr viel gegeben hat. So die einzige Zeit im Jahr, in der man nicht für sich selber nur unterwegs ist und spielt, sondern auch mal dieses Gefühl von einer Mannschaftszugehörigkeit hat. Das hat mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und war eine perfekte Abwechslung zu den restlichen 40 Wochen im Jahr, in denen man nur für sich selber immer gekämpft hat. Ja, deswegen war das damals schon, kam auch absolut aus dem Nichts. Das war schon alles geplant für die Saison 2009. Und dann wurde das, ich glaube, damals im Februar von heute auf morgen zurückgezogen und wir haben einfach nur die Nachricht gekriegt, ja, der, ich will den jetzt nicht namentlich nennen, aber der Chef da damals, der Firma und der Besitzer des Clubs, dem geht's nicht so gut, das wird zurückgezogen, wir spielen keine Liga mehr und dann, ja, wusste man ja auch gar nicht so wirklich, was soll man jetzt mit diesen Infos anfangen oder ändert sich das vielleicht nochmal, dann war auch schon die Zeit zu knapp, sich vielleicht noch einen neuen Verein zu suchen für ein paar Punktspiele für das Jahr. Ja, das war ja, vielleicht ein negativer Punkt.
An der Stelle kann ich auch mal einstreuen, eine Hörerin-Frage. Er hat ja vorhin erzählt, dass Patreons eigene Fragen stellen können. Und das passt nämlich gerade. Ich weiß nicht, ob das dazu wirklich passt. Aber Petra wollte wissen, was war denn dein schmerzhaftester Moment in deiner Karriere? Also sie meint wahrscheinlich eher die Einzelkarriere an sich, aber wenn man in so einem Teamgefüge da ist, das macht natürlich auch keinen Spaß, ne, wenn das dann zusammenbricht.
Ja, nee, das macht auch keinen Spaß, natürlich nicht. Wenn ich das jetzt auf meine Einzelkarriere beziehe, das wurde ich schon jetzt 2-3 Mal gefragt. Wenn ich mich so zurückerinnere an die ganzen Jahre und das so reflektiere, wenn ich mir ein Match aussuchen dürfte, was ich jetzt im Nachhinein gewinnen dürfe oder gewonnen hätte, dann wäre das auf jeden Fall damals die Viertelfinalpartie hier am Roten Baum gegen Sascha gewesen. Mhm. Das war schon eine Niederlage, die noch sehr lange nachgeklungen hat bei mir, die natürlich doppelt und dreifach schmerzhaft war, weil es hier zu Hause war bei mir, bei meinem Heimturnier, weil es schon Viertelfinale war bei einem 500er. Da wäre eine Chance da gewesen, dann noch weiterzukommen. Das wäre auf jeden Fall das Match gewesen, was ich mir dann ausgesucht hätte, was ich im Nachhinein dann gewonnen hätte.
Du hättest wahrscheinlich das Halbfinale gegen Ferrer auch etwas enger gestalten können als Sascha, der dann eine Lehrstunde bekommen hat. Ne?
Ja, das weiß ich nicht. Die Lehrstunde habe ich von Ferrer woanders dann mal bekommen auch. Ah, okay. Aber ja, zu der Zeit, man weiß es nie, hätte auch sein können, dass ich sie am nächsten Tag gekriegt hätte. Aber ja, hätte auch sein können, dass man mit diesen ganzen Emotionen und dieser wahnsinnigen Euphorie, die ich da selber auch hatte während der Woche, dass es vielleicht ein bisschen enger gewesen wäre. Man weiß es nicht.
Tobias, du hast dann 2009 dich vornehmlich noch auf der Challenger-Ebene versucht hochzuspielen, bevor dann 2010, das kann man glaube ich so sagen, der Durchbruch kam und wir da gleich auch mal drüber reden, möchte ich mit dir noch über ein Thema sprechen, falls du darüber reden möchtest. Wir haben uns jetzt nicht, liebe Hörerinnen, groß abgesprochen und ihr wisst das, ich gebe den Leuten immer die Möglichkeit, das darüber zu reden oder nicht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das war ja wahrscheinlich ein Thema, die Veröffentlichung, die vor am Wimbledon-Finaltag von mir und einem Kollegen kam, über mutmaßliches Matchfixing auch im Top-50-Bereich der beiden Spieler, Basilashvili und Karatsev zusammen mit ihrem ehemaligen Trainer Jahor Jatishik. Da haben wir eine CDF-Reportage gemacht. Weiß nicht, ob du den TV-Beitrag gesehen hast. Da kann ich vielleicht auch nochmal an euch, liebe Hörerinnen, weil viele, viele Nachrichten gekommen sind, sagen, dass ich so einen Beitrag niemals einfach leichtfertig irgendwo veröffentlichen würde, sondern dass das mehrere Monate Arbeit waren und ihr auch wisst, dass ich schon lange Jahre an dem Thema dran bin und eine investigative Berichterstattung, wenn es denn notwendig ist, nicht um den Sport kaputt zu machen, sondern weil ich das Gefühl habe, dass etwas nicht gut läuft und es einfach der Realität entspricht, dann auch ja, veröffentliche, dass es aber nicht leichtfertig war und das, was man auch dazu sagen muss, es immer noch um Vorwürfe geht und nicht um Fakten, aber die Indizienlage schon so ist, dass es auch die Anwälte freigegeben haben, dass man nur so an der Stelle, aber weil du auch viele Jahre bevor deinem Durchbruch und danach ja auch wieder auf Challenger und Future-Ebene oder nur auf Challenger-Ebene gespielt hast, bei diesen beiden Spielern, die heute Top 50 sind, soll es so gewesen sein, dass sie vornehmlich vor ihrem Durchbruch Du kennst die Situation mit finanziellen Problemen. Ein Trainer hatte, Jaro Jatischek, der sie finanziert hat, der auch hart mit denen trainiert hat, die auch Gas gegeben haben und sich nach oben gespielt haben, aber auf der Seite Matchfixing stattgefunden haben soll. Teilweise noch bis heute, dann bis in die jüngste Vergangenheit aufgrund von Verstrickungen mit Menschen, mit denen man sich nicht so anlegen sollte, die einen dann noch unter Druck setzen. Das habe ich jetzt mal ein bisschen ausgeholt, damit alle auf demselben Stand sind. Ich werde den TV-Beitrag auch noch in die Bio verlinken, wer sich das angucken will. Einfach mal die allgemeine Frage, hattest du eigentlich immer auf deinen Challengern, Turnieren ein gutes Bauchgefühl oder war es durchaus so, dass du ab und zu mal gesagt hast, pff, was geht denn hier ab? Weil ich weiß, dass es ja schwer zu erkennen ist, ne, wenn ein Profispieler nix.
Ja.
Schwieriges Thema.
Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ich wurde da auch öfter schon zu gefragt, auch in der Vergangenheit, und ich habe da eigentlich immer offen drüber gesprochen, weil ich sehe da keinen Grund, warum man daraus ein Geheimnis machen sollte, nur weil es halt dann oft mit irgendwelchen dubiosen Hinterleuten in Verbindung gebracht wird. Ich persönlich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, dass ich mal das Gefühl hatte, boah, also mein Gegner muss das Spiel irgendwie verkauft haben oder verwettet haben. Ich weiß, dass es das auf jeden Fall gibt. Ich habe auch während meiner Karriere das eine oder andere Mal Angebote von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne, über soziale Medien und so bekommen für Matches, die anstanden, ob ich mir vorstellen könnte, vielleicht den ersten Satz zu verlieren oder halt in Anführungszeichen zu verkaufen. Danach könnte ich dann auch nochmal weiterspielen und es würde dafür das und das geben, so und so würde das ablaufen und so weiter. Also da wurde auch irgendwie gar nicht lange um den heißen Brei rumgeredet, sondern da wurde ganz offensiv angeschrieben. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass es auf jeden Fall auch noch nach wie vor fast jede Woche passiert, dass Spieler das machen. Ich habe das selber in meiner Karriere natürlich nie gemacht und für mich war das auch nie eine Option, das irgendwann mal zu machen, weil ich da absolut auf deiner Seite, glaube ich, bin und das aufs Schärfste verurteile. Speziell auf die Spieler gesehen, dazu kann ich kein Statement abgeben, weil ich da mich nicht so intensiv mit beschäftigt habe, wie du das wahrscheinlich gemacht hast und da auch nicht ermittelt habe oder sonst was. Und deswegen bitte ich darum Verständnis, dass ich mich da ein bisschen zurückhalte mit eventuellen Anschuldigungen oder sonstigem. Aber dass es das gibt und da kann ich nur von mir und von engen Spielerkollegen berichten, die auch diverse Angebote bekommen haben dafür. Das gibt es auf jeden Fall und das ist ja, wie man weiß, ein Milliardengeschäft wahrscheinlich. Sehr einfach sehr einfach umzusetzen, mit kalkulierbarem Risiko, vor allem für die, die da in zweiter, dritter Reihe das Ganze wahrscheinlich aus sicherer Entfernung beobachten. Aber ja, wie gesagt, mehr und vor allem zu den Spielern, die jetzt angesprochen wurden, würde ich da eigentlich ungern zu sagen. Aber ja, die Angebote, die gab's und die wird es auch weiterhin, glaube ich, geben. Und es wird wahrscheinlich jede Woche so sein, dass Spiele irgendwie irgendwo verschoben werden, leider Gottes.
Ich habe auch allgemein gefragt, hätte dich jetzt auch niemals konkret zu den Spielern befragt, aber ich wollte den Hörern sozusagen Kontext geben, was der Ansatzpunkt war mit den beiden Spielern. Die dürfen auch weiterhin, es gibt keine konkreten Ermittlungen von Seiten der ITIA. Da gibt es auch immer die Vorwürfe, dass die zu wenig Mitarbeiter haben. Ich habe gehört, dass es noch aus den Jahren 2018 und 2019 mehr als 60 Spieler gibt, die unter Verdacht stehen, die aber noch gar nicht ermittelt wurden, diese Fälle, weil einfach die ITIA zu wenig Mitarbeiter hat. Und das ist halt einfach schwierig, ja. Also Karacev hat jetzt in Hamburg auch erfolgreich gespielt. Der Trainer, um den es geht, hat jetzt einen neuen Schützling, Safi Julien, einer der talentiertesten russischen Spieler, gegen den es gar keine Vorwürfe gibt. Aber das ist dann halt auch fragwürdig, ob so ein junger, talentierter Spieler dann unbedingt mit so jemanden rumreißen müsste. Aber gut, ich fand's cool, dass du schon mal allgemein was dazu gesagt hast. Kannst du vielleicht auch mal, also weil ich habe gehört, dass es heutzutage nicht mehr so abläuft über Messenger oder Chatverläufe, weil jetzt mittlerweile die Ermittler halt diese diese Chatverläufe dann auch immer vorliegen haben. Aber bei dir war es wirklich so, dass du praktisch über einen Handy-Chat oder über einen Messenger praktisch Angebote bekommen hast?
Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Da waren vielleicht diese Organisationen, die dagegen vorgehen und ermitteln, noch nicht ganz so gut aufgestellt und noch nicht so weit. Aber da wurde ganz offensiv, ich habe sogar, das erinnere ich auch noch, da war ich mit Julian sogar zusammen, Reister auf einem Turnier. Da haben wir sogar beide einfach eine Nachricht auf unser Handy bekommen damals. Ja, wir würden ja morgen dann und dann spielen gegen den und den, ob wir Interesse daran hätten zu verlieren. Es würde auch dann natürlich bezahlt werden, so. Und der Rest kam über die bekannten sozialen Netzwerke, in denen man ja relativ einfach zu finden ist und wo man dann halt einfach auf Nachricht senden klickt und dann tippen die da ihren Text ein und hoffen darauf, dass vielleicht einer von 10 oder einer von 20 oder einer von 100 halt da anbeißt. Und ja. Wer es dann am Ende des Tages ist, ist denen wahrscheinlich relativ egal. Hauptsache, die können ihr Geschäft machen. Und was dann vielleicht im Falle des Falles mit der sportlichen Karriere des Einzelnen passiert, ist denen ja nun auch völlig egal. Das weiß man ja auch. Aber das wurde ganz knallhart und offensiv einfach so geschickt. Und da wurde nicht irgendwie nicht mal Hallo geschrieben, sondern einfach nur, hey, du spielst morgen gegen den und den. Das ist das Angebot. Hast du Interesse, ja oder nein? Das und das können wir dir bieten. Und dann konnte man darauf antworten oder auch nicht. Es wurde dann ja relativ schnell klar, dass man bitte mit den Leuten auch gar keinen Kontakt haben soll und so weiter.
Ja,
ich wurde sogar auch einmal, das erinnere ich noch, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, in Paris bei den French Open angesprochen von einem Mitarbeiter, der dagegen vorgeht, gegen diesen Wettbetrug, der damals, ich weiß nicht mehr, wie diese Organisation damals hieß, ich weiß nicht, ob das auch schon die Dings war, ist auch egal. Die Tennis Integrity Unit, ob ich mal kurz Zeit hätte, und da dachte ich schon, um Gottes Willen, was habe ich denn jetzt gemacht, ne? Mhm. Und dann bin ich mit dem in so einen Raum gegangen und dann, hat er mich nur gefragt, ob ich, weil ich das mal gemeldet hatte irgendwann, dass mich so jemand angeschrieben hatte, der mich so ein paar Wochen ein bisschen penetrant genervt hatte, ob der mich nach wie vor nochmal kontaktiert hätte und ob ich irgendwie dazu bereit wäre, denen einmal Einblick zu gewähren in meine sozialen Medien, wo der mich kontaktiert hat, damit man einmal sehen kann, okay, was ist das für ein Profil, wie hat er geschrieben, könnte das sein, dass der mehrere Profile hat und so weiter und so fort. Dann habe ich das natürlich sofort gemacht, weil ich da nichts zu verbergen hatte und das war es dann. Aber ja, die sind da relativ schmerzfrei, glaube ich, die Strippenzieher im Hintergrund, die sind da, nehmen da kein Blatt vor den Mund, sondern wählen den direkten Weg zum Athleten hin und freuen sich über jeden, der da vielleicht in einem schwachen und dummen Moment mit auf den Zug aufspringt.
Schwacher und dummer Moment auch deshalb, weil, und das ist das ganze Problem, wenn du einmal gefixt hast, dann bist du sozusagen auch in dieser Kontrolle drin und dann können die dich auch unter Druck setzen und sagen, wenn du dann sagst, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, dann sagen die ja, dann gehen wir aber an die Öffentlichkeit damit, so, dann ist dieser ganze Stein ins Rollen gebracht. Aber cool, dass du es von dir aus gesagt hast, weil ich weiß nicht, ab welchem Jahr es genauso war, aber heute gilt es sozusagen unter der Nachfolger von der Tennis Integrity Unit ist die ITIA und International Tennis Integrity Association, glaube ich, wenn ich das nicht falsch aus dem Kopf zitiere, ist es sogar jetzt schon eine Straftat im Tennis-Ding, wenn man es sozusagen nicht meldet, ne? Aber da seht ihr praktisch, liebe HörerInnen, wie selbstverständlich das leider war in den vergangenen Jahren und wahrscheinlich auch bis heute in der digitalisierten Welt nicht weniger geworden sein wird mit dem Anschreiben. Kein schönes Thema jedenfalls. Es ist leider auch so, aufgrund dieser Verstrickung, wenn dann Spieler, weil jemand fixt, heißt es ja nicht, dass er ein schlechter Tennisspieler ist, dass es dann leider auch in den Top 100 oder mutmaßlich jetzt sogar in den Top 50 auch Spieler gibt, die damit in Verbindung gebracht werden. Damit wollen wir es aber auch belassen, weil der Podcast um Tobias Kampke geht und nicht um Matchfixing. Aber ich möchte noch einen Halbsatz sagen, dass ich das nicht mache, um die Sportart zu zerstören, weil ich habe auch relativ viele Nachrichten, auch böse Nachrichten in den sozialen Medien bekommen, die mich jetzt so ein bisschen als Verräter sehen. Aber ich weiß auch, dass der ein oder andere Spieler nicht so positiv darauf reagiert hat. Das kann ich auch verstehen, als wir vor 4 Wochen die den Artikel über die Dopingtests im Tennis gemacht haben, gab es ja auch Spieler wie Andrea Petkovic, die das aber sehr sachlich auch auf Twitter zwar öffentlich Kritik geäußert haben an meinem Artikel, aber sachlich. Und ich habe mit Andrea auch ein professionelles Verhältnis, die ja zum Beispiel auch die ZDF-Sportreportage moderiert hat an dem Tag, wo der Matchfixing-Beitrag war. Von daher alles gut. Ich möchte nur einen Halbsatz sagen, mal in die Welt hinaus, dass ich das nicht mache, weil ich Tennis hasse. Ganz im Gegenteil, Tennis ist ja die Sportart, über die ich am meisten berichte und der ich auch viel zu verdanken habe. Und ich habe ein gutes Verhältnis, ein Profi-Verhältnis zu den Spielern, zu vielen Spielern. Ich bin aber auch nicht mit den Spielern befreundet und es ist auch nicht meine Aufgabe, den Sport zu schützen. Und wenn es Probleme gibt, offensichtliche Probleme, und Tobias hat es jetzt, glaube ich, nochmal sehr sachlich und er schuldet mir auch nichts oder so auch mal dargelegt, dass es ein Problem ist, dann bin ich auch bereit, da an meine Schmerzgrenzen zu gehen. Das nur mal so von meiner Seite als Einordnung. Und wir gehen zu schöneren Themen zurück, nämlich auf das Jahr 2010, an das du hoffentlich, Tobias, gute Erinnerungen hast. Wir hatten es eben schon mal angedeutet, da war dein größter Grand-Slam-Erfolg Wimbledon dritte Runde. Aber was viele vielleicht auch nicht wissen, in dem Jahr hast du deinen ersten Challenger gewonnen. Im August in Kanada gegen einen gewissen Milos Raonic, der 2010 auch schon aufschlagen konnte, nehme ich an.
Ja, das konnte er tatsächlich damals schon. Genau, das war in Kanada. Damit habe ich mich das erste Mal Top 100 gespielt mit dem Sieg. Und sind sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen.
Das glaube ich sofort. Es gibt viele Spieler, die sagen, dass ein fitter Milos Raonic, nicht geplagt von Verletzungen, mit seinem Surf- und Volley-Spiel ein Top-3-Spieler in der Welt war. Ich meine, er stand auch Wimbledon-Finale, da muss man nicht drüber diskutieren. Wie stark war er damals?
Das war seine Zeit auch, in der er angefangen hat und sich langsam aber sicher hochgespielt hat. Ich glaube, dass er sich in dem Jahr 2010... Ich kann nicht mehr genau sagen, wo er damals stand aktuell, als ich gegen ihn da gespielt habe. Ich weiß aber, dass er, weil ich dann ihn da das erste Mal auch gesehen habe, ich hatte den Namen schon zwei, dreimal gehört, aber nie spielen gesehen, weil der halt auch hauptsächlich dann in Amerika unterwegs war bei Turnieren, habe ich mit meinem damaligen Trainer den weiteren Werdegang sozusagen verfolgt. Und der hat Ende des Jahres, also auf der Asien-Tour, einen Monat, nachdem ich da gegen ihn gespielt habe, glaube ich, das erste Mal richtig auf sich aufmerksam gemacht, weil er sich da, glaube ich, qualifiziert hat. Ich weiß nicht mehr, ob es Bangkok oder Tokio war, irgendwo auf jeden Fall bei der Turnierserie. Hat sich dann damit, ich glaube, auf 150 gespielt, hat dann im Januar darauf sich in Australien qualifiziert, bei den Australian Open. Und ja, alles Weitere konnte man dann ja sehr gut verfolgen bis ins Wimbledon-Finale. Und ich glaube, dass er auch höchste Platzierung Nummer 3 hatte oder sogar 2, das weiß ich nicht ganz genau. Aber
Ich glaube 3.
Ich glaube auch 3. Aber aufschlagen konnte er auf jeden Fall damals auch schon. Das war auch nach wie vor mit Abstand der gewaltigste Aufschläger, gegen den ich gespielt habe. Das war vielleicht damals sogar noch zu der Zeit ein bisschen wilder als dann zu seiner richtig guten Zeit, weil er dann ja irgendwann gelernt hat, okay, das ist so eine große Waffe, wie setze ich die bestmöglichst ein? Damals war er halt noch so ein bisschen jünger und das war wirklich brutal. Also das muss man eigentlich mal live gesehen haben, weil das im Fernsehen leider nicht immer hundertprozentig so rüberkommt, wie es dann in echt ist. Und das war schon wirklich Krawall, kann man sagen.
Das empfehle ich bei Nick Kyrgios auch mal. Ich hatte jetzt in Wimbledon auch im Training oft die Möglichkeit, das nochmal auch hautnah zu erleben, nach ein paar Jahren, die ich nicht mehr erlebt habe. Der Aufschlag ist schon vor allem von der, ich finde auch cool, wenn man dem aber in den Halbsätzen zuhört, weil du hast ja gesagt, das eine ist, also die Kernaussage war, das eine ist eine Waffe zu haben, wie den Aufschlag, aber das andere ist dann auch die Waffe, auf Weltklasse-Niveau richtig einzusetzen mit der Variation. Und bei diesen Top-Aufschlägern, auch wie jetzt Nick Kyrgios, das sieht immer so aus, als würden die einfach nur draufhauen, aber das sind halt 10 verschiedene Varianten mit der gleichen Aufschlagbewegung, die es selbst für Top-10-Spieler fast unmöglich machen, zu erkennen, wo der Ball hingeht. Ne?
Ja, absolut. Wenn er jedes Mal nur den gleichen Aufschlag ziehen würde, dann wüsste man nach anderthalb Return-Spielen wahrscheinlich, okay, jetzt kommt wieder der Aufschlag und dann ist man irgendwann, auch wenn das dann teilweise 240, 250 km/h sind, die der ja dann serviert hat zur besten Zeit, dann kriegt man den Ball schon irgendwie zurück. Aber wenn man jetzt nicht weiß, serviert er mit Kick nach außen, der relativ, in Anführungszeichen, relativ langsam ist und schon 3 Meter hoch springt an der Grundlinie der Ball oder serviert er mit 220 durch die Mitte oder serviert er mit 240 den Slice im Körper rein. Das ist halt das, was es dann so schwierig macht. Und ja, wenn die Spieler mit den Waffen das dann irgendwann lernen, so wie halt Kyrgios das jetzt auch hat, ja, dann wird es nicht unbedingt leichter.
240 Slice auf den Körper klingt für mich schon fast nach Körperverletzung, muss ich ehrlich
sagen. Ja. Da gut. Kann man immer nur hoffen, dass der Ball nicht verspringt und man ihn vielleicht mit dem Schläger erwischt oder halt rechtzeitig seinen Körper aus dem Weg schiebt. Aber ja, das waren schon gewaltige Aufschläge da teilweise, die da ankamen.
Wir sind im Jahr 2010. Du hast dich erstmals für die French Open qualifiziert. Das ist wahrscheinlich auch ein Meilenstein, ne? Wenn man sich als Spieler aus der zweiten Reihe das erste Mal für ein Grand Slam Hauptfeld qualifiziert. Ich weiß zum Beispiel auch, wie das bei, oder ich weiß es natürlich nicht, aber er hat es mir erzählt, wie das bei Daniel Masur war in Wimbledon, der dann zum Beispiel dieses Jahr auch ganz knapp in Roehampton in der dritten Runde nach 2-1-Satzführung noch gescheitert ist und dann selbstredend angepisst wegmarschiert ist, weil es einem einfach so viel bedeutet. Grüße auch an der Stelle. Wally ist auch einer der Patreons hier. Es musste ja schon sehr viel bedeutet haben. Ist das Gefühl noch präsent oder ist das jetzt ein Journalist, der da zu viel Emotionen reinpackt in dem Moment?
Nee, das ist absolut präsent. Das kommt mir vor, als wäre das gar nicht so lange her, weil da so viele Erinnerungen und Emotionen halt an diesen Moment geknüpft sind. Das sind ja dann so Momente, für die man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang schon trainiert hat, von denen man immer geträumt hat und irgendwann rücken die halt so in greifbare Nähe. Und der Tag 2010 bei den French Open, an den kann ich mich besonders gut erinnern, weil das mein 24. Geburtstag war. Ich mich morgens qualifiziert habe. Ich glaube, ich war zweites Match angesetzt und Julian Reister drittes, mit dem ich natürlich zusammen da war. Wir haben uns den Trainer geteilt und wir haben uns da einfach beide qualifiziert. Das war Freitag. Dann wussten wir haben Samstag, Sonntag off sozusagen und starten dann Montag in unseren ersten Grand Slam, bei dem wir uns beide qualifiziert haben. Also das ja, kann man sich nicht schöner ausdenken eigentlich, die Geschichte. Von daher ja, sind die Erinnerungen daran super präsent bei mir. Und nach wie vor, wenn ich daran denke, muss ich immer grinsen und freue mich darüber. Und ja, das sind dann die Momente, die dann so ein Sportlerleben schreibt und die ja, man seinen Lebtag nicht mehr vergisst. Da könnte ich jetzt auch Julian nachfragen, der wüsste sofort, wie der ganze Tag abgelaufen ist. Und das ist ja einfach einmalig gewesen und sehr, sehr schön, sich immer mal wieder daran zu erinnern.
Dann schreibe ich ihm nachher mal eine Instagram-Message und frage ihn, wo ihr an dem Abend, an dem Freitagabend essen wart, wie ihr euch belohnt habt für die Qualität.
Würde ich jetzt ein Essen draufsetzen, dass er das noch genau weiß und sogar auch noch sagen kann, was da an dem Abend am Essenstisch passiert ist. Das würde ich auch noch da mit draufsetzen. Das weiß er nämlich, glaube ich, ganz genau noch, so wie ich auch.
Dann vielleicht werden wir es in der Insta-Story bei Advantage-Podcast vielleicht mal auflösen die nächsten Tage. Schauen wir mal, das lassen wir mal offen. Ja. Einen Monat später, wenn man denkt, hey, das ist ja schon cool, Hauptfeldteilnahme, da wo ihr herkommt, ist immer auch eine Sache der Perspektive, großes Ereignis für euch. Einen Monat später standest du in der dritten Hauptfeldrunde in Wimbledon. Wir hatten es vorhin vor einer halben Stunde schon mal ganz kurz angerissen beim Thema Michael Stich, der damals ja dann auch als BBC-Kommentator vor Ort war, mit dem du da auch ein bisschen Kontakt hattest. Und da hast du gegen Geoffrey Tsonga gespielt, gegen den du 4 Jahre später dann auch ein krasses Erlebnis hattest im Davis Cup in Frankreich. Eine von deinen beiden Partien, die du machen durftest für Deutschland. Mhm. Aber das gilt ja so bis heute als größter Grand Slam-Erfolg für dich. Wie waren die Tage in Wimbledon? Ich kann mal sagen, ich war noch sehr unerholt von Paris, von meiner Arbeit und hatte zwischenzeitlich gar keine Lust, nach Wimbledon zu fahren. Bin natürlich trotzdem gefahren, weil es meine Arbeit ist nicht, und ich das Geld auch brauche und so. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich vor Ort war, hat mich das so, und das ist bei mir gar nicht so leicht, dass das passiert, aber hat das mich so voller Energie gepumpt, dieser Ort, dieses Besondere. Also ist auch, wie vielleicht jetzt der eine oder andere denkt, so, ja, Yannick übertreibt ein bisschen so, aber bei mir persönlich war es so. Wenn man da jetzt dann aber als junger Spieler die dritte Runde erreicht, läuft man da total emotionalisiert die ganze Zeit rum?
Ja, total. Also das ging ja auch damals alles so schnell dann auf einmal. Das kam Schlag auf Schlag, wie du schon richtig gesagt hast. Die beiden Grand Slams kommen ja relativ dicht aufeinander. Ja. Und wenn man dann so ein bisschen länger mal an einem Ort ist und dadurch, dass wir da auch Quali gespielt haben bei beiden Turnieren, ja, und dann dritte Runde spielt, dann ist man da so 2,5 Wochen an dem Ort und ja, es baut sich halt schon vorher auf, weil die Grand Slams immer was Besonderes sind. Da will man natürlich besonders erfolgreich spielen. Wenn man das dann das erste Mal in Paris schon schafft, dann wird auch einmal so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit geweckt und man wird für Interviews angefragt. Dann war es auch so, dass 2010 ich aus der Quali zweite Runde in Paris gespielt habe. Julian hat dritte Runde aus der Quali in Paris gespielt und wir haben da zu der Zeit eigentlich alle Turniere immer zusammen gemacht, weil wir hier zusammen trainiert haben, uns den Trainer geteilt haben und ja, gefühlt 20 Minuten später stehen wir, diesmal ich in der dritten Runde von Wimbledon und er hat aus der Quali zweite Runde da gespielt. Das hat man damals zu der Zeit gar nicht so wirklich realisiert, was hier gerade alles passiert, weil es halt wirklich so schnell ging. Ja, und diese Woche in Wimbledon oder die 2,5, die es dann am Ende waren, haben sich auch so langsam immer aufgebaut und gesteigert, weil die Quali ja noch auf einer anderen Anlage gespielt wird. Dann hat man sich qualifiziert, dann konnten wir zusammen zur Hauptanlage fahren, waren natürlich völlig überwältigt von den ganzen Eindrücken und ja, wenn man dann noch die dritte Runde da erreicht, dann, das war für mich damals überhaupt nicht greifbar, also zu der Zeit, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was da jetzt alles gerade passiert und auf mich einprasselt und dann auch auf mich zukommt. Ich habe immer einfach gespielt und es ging irgendwie immer weiter. Ich hatte dann da in dem Jahr auch noch eine unglaubliche erste Runde, in der ich eigentlich schon wahrscheinlich 9 von 10 Malen hätte ausscheiden müssen im Hauptfeld, weil ich da 0-2 Sätze hinten lag und auch Break im dritten hinten lag, 3-5. Da hat mein Gegner dann aufs Match serviert. Das habe ich dann irgendwie noch umgedreht, habe dann eine unglaubliche zweite Runde gespielt und ja, irgendwie ohne, dass man da sich großartig Sorgen gemacht hat, ist es halt einfach dann so passiert, weil man halt in so einem gewissen Flow war und in so einem, ja, weiß ich nicht, auf so einer Erfolgswelle und Euphoriewelle geritten ist und ja, ist nach wie vor, auch wenn es jetzt schon 12 Jahre her ist, genau wie die Erinnerung an Paris, an das Qualifizieren, total da und es ist super schön, darüber nochmal nachzudenken und sich das alles nochmal vor Augen zu führen und auch irgendwie besonders, weil man das nicht nur mit einem Tenniskollegen, sondern ja auch einem sehr, sehr guten Freund, wie Julian dann erleben durfte. Das macht das irgendwie nochmal ein bisschen spezieller. Von daher, ja, war das schon auf jeden Fall zur damaligen Zeit eine absolute Reizüberflutung für mich und Überforderung. Aber jetzt mit so ein paar Jahren Abstand, ja, sind das wundervolle Erinnerungen, die man dann da hat.
Ich habe es nämlich auch deshalb mal gefragt, weil du warst damals dann 24, ne, und sagst, dass es totale Reizüberflutung war und dass du das gar nicht so realisieren konntest, dann könnt ihr auch mal das so ein bisschen in Verhältnis setzen, liebe Hörerinnen, wie das heutzutage ist, ne, wenn junge Spieler mit 18, 19, 20 schon in der Weltklasse sind und praktisch die Aufmerksamkeit der Tenniswelt auf sich gerichtet haben und keine Fehler mehr machen dürfen und kein normales Leben mehr haben können und jeder Stein wird umgedreht, zumindest in der Tennisblase, was ja, die ja auch schon dadurch, dass es eine weltweite Sportart ist, groß genug ist. Da habe ich das Gefühl, dass ihr beiden da ein bisschen zwar den Erfolg hattet, und du hattest auch gesagt, da kommen dann zwar auch Interviews und so dazu, aber ihr konntet schon noch so ein normales Leben haben, ne, und abends essen gehen oder vielleicht auch mal feiern gehen, weiß ich nicht, ob ihr es wart, natürlich jetzt nicht vor einem wichtigen Wimbledon-Match, aber da hattet ihr schon ein normales Leben als junge Erwachsene, oder liege ich da falsch?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.